Wir haben ja jetzt im Lobpreis schon voll viel über die Liebe gesungen. Also ich hatte gar keinen Einfluss darauf eigentlich, aber das passt richtig gut. Auch die Gebete gingen schon voll stark in diese Richtung, dass es um die Liebe Gottes ging. Und unser Thema heute in der Predigt ist Liebe, Gefühl oder Entscheidung. Wir befinden uns ja in dieser Predigtreihe Saftige Beziehungen und unsere Frucht heute ist der Granatapfel. Der Granatapfel ist ja die Frucht der Liebe oder die Frucht der Fruchtbarkeit. Von daher ein richtig passendes Thema. Heute zum ersten Mal in dieser Gemeinde für mich wird meine Predigt mit einer PowerPoint-Präsentation unterstützt. Danke, Hannes, in einem ganz schönen Layout mit dem Granatapfel im Hintergrund, damit ihr die ganze Zeit daran denkt, es geht um die Frucht der Liebe, den Granatapfel. Ja, Liebe, Gefühl oder Entscheidung, als ich dieses Thema gehört habe, dachte ich erst, was soll ich denn darüber 40 Minuten erzählen oder 30 Minuten oder 20 für die, die eine kürzere Predigt hören wollen. Ich weiß noch nicht, wie lange sie geht. Und dann dachte ich, ja, was ist irgendwie ein schwieriges Thema, was sage ich denn dazu? Ich kann ja erstmal meine Meinung kundtun. Also meine Meinung dazu ist, wollt ihr meine Meinung hören oder nicht? Wenn ihr jetzt Nein gesagt hättet, dann wäre ich gleich zum Wort Gottes übergegangen, wäre auch kein Problem gewesen. Meine Meinung ist Liebe. Ist das ein Gefühl oder eine Entscheidung? Ich glaube, es ist im gewissen Sinne beides. Aber bei der Liebe kann das Gefühl meiner Meinung nach nicht die Grundlage sein. Wenn das Gefühl die Grundlage wäre, dann könnte es sein, dass ich dich heute liebe und morgen vielleicht nicht mehr liebe, weil meine Gefühle ja allen möglichen Schwankungen unterworfen sind. Man unterstellt uns Frauen ja, das sei bei uns Frauen besonders stark. Der Meinung bin ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, dass die Gefühle eines jeden Menschen schwanken können und Veränderungen unterliegen. Und je nachdem, welche Situation auftritt, kann sich ein Gefühl um 180 Grad verändern. Ja, ob du jetzt die Nachricht hörst, dass jemand gestorben ist, das kann deine Gefühlswelt von einem Moment auf den anderen um 180 Grad wenden. Und deswegen glaube ich, wenn das Gefühl die Grundlage meiner Liebe wäre oder unserer Liebe wäre, dann gäbe es keine beständige Liebe. Meiner Meinung nach gibt es heutzutage viele Menschen, die mit Liebe hauptsächlich oder fast ausschließlich das Gefühl verbinden. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele Paare, die sich trennen. Man hört das ja dann immer mal wieder, ja, ich habe die Person nicht mehr geliebt und dann ist es vorbei. Vielleicht war das Paar verheiratet, vielleicht auch nicht. Heutzutage heiraten ja auch nicht mehr so viele, aber gerade wenn das Paar verheiratet ist, dann denke ich so, wenn man an das Eheversprechen zurückdenkt, ich will dich lieben in guten und in schlechten Zeiten und so weiter, dann hört sich das nach was ganz anderem an, als Liebe ist nur ein Gefühl, weil wer fühlt sich schon in schlechten Zeiten so, als ob er jetzt besonders viel Bock hat, verbindlich zu bleiben oder so. Von daher glaube ich, die Grundlage ist da ja eher, dass man eine Entscheidung getroffen hat und ein Versprechen gemacht hat und eine Zusage und sich daran halten möchte. Gleichzeitig bin ich aber auch davon überzeugt, dass Liebe nicht nur eine Entscheidung ist, sondern auch etwas mit Gefühlen zu tun hat. Menschen haben ja immer Emotionen. Entweder hast du positive Emotionen, liebevolle Gedanken, geduldige, wohlwollende, voll mit Freude. Oder du hast negative Gedanken, bist neidisch auf jemanden, eifersüchtig, vielleicht sogar hasserfüllt oder traurig, genervt. Es gibt ja so viele Gefühle und ich glaube, Menschen fühlen immer etwas. Okay, außer du sperrst deine Gefühle aus. Es gibt ja tatsächlich so Überlebensmechanismen, dass man in bestimmten Situationen gefühlskalt ist und gar keine richtigen Gefühle mehr hat. Aber grundsätzlich ist der Mensch so veranlagt, dass er Gefühle hat. Wenn du jetzt sagst, naja, Menschen können ja auch gleichgültig sein, dann fühlen die ja vielleicht weder was Positives noch was Negatives. Ja, denke ich, kann auch sein. Aber ich glaube, dass Gleichgültigkeit nie in der Liebe ist. Bei Jesus kann ich nicht beobachten, dass er gleichgültig war. Es war ihm nicht gleichgültig, wenn Leute im Tempel, im Haus seines Vaters Sachen verkauft haben und Handel betrieben haben und dabei sich betrogen haben. Das war ihm nicht gleichgültig, da hat er erstmal den Tempel aufgeräumt. Es war ihm nicht gleichgültig, Menschen zu sehen, die gelitten haben, die Schmerzen hatten, die blind waren, die taub waren, die gelähmt waren, die blutflüssige Frau. Das alles war ihm nicht gleichgültig. Menschen, die von Dämonen besessen waren, die, weiß ich nicht, sich ins Feuer geworfen haben. Und was wir alles in der Bibel lesen, was es schon damals gab und auch heute immer noch gibt, das war ihm noch nie gleichgültig und das ist ihm auch bis heute nicht gleichgültig, sondern er hat sie geheilt, er hat sie befreit, er hat sie wiederhergestellt. Und das ist das, was er auch heute, was er schon längst für uns getan hat am Kreuz und was auch in unserem Leben eine Realität werden soll. Von daher, Amen, genau, Gleichgültigkeit ist nicht in der Liebe. So meine These zumindest. Ich finde es sehr beeindruckend, in der Bibel zu sehen, wie starke Emotionen Gott doch auch hat. Deswegen glaube ich, dass Liebe auch gar nicht losgelöst von Emotionen sein kann. Das ist so beeindruckend. Im Wort Gottes steht ja, dass Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da finden wir diese Gleichnisse, zum Beispiel das Gleichnis über den verlorenen Sohn im gleichen Kapitel, das ist ja in Lukas 15, findet man das Gleichnis vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme. Und was diese ganzen drei Gleichnisse gemeinsam haben, ist, dass es darum geht, wenn das Verlorene wiedergefunden wird, was für eine große Freude herrscht. Und dann geht es ja darum, dass wenn ein Sünder umkehrt zu Gott und errettet wird, welch eine große Freude oder wie viel größer noch wird die Freude im Himmel darüber sein, als wenn ein Schaf wiedergefunden wird. So. Von daher kommen da auch Gottes Emotionen sehr stark zum Ausdruck. Liebe freut sich mit anderen, Liebe lacht mit anderen, aber Liebe weint auch mit anderen, trauert mit anderen, tröstet andere. Und von daher ist Liebe natürlich nicht nur rein verstandesmäßig basierend auf einer Entscheidung. Soweit zu meiner Meinung. Ein bisschen war da ja jetzt auch schon Bibel mit drin, aber das ist meine Meinung zu dem Thema. Und ich bin ein Mensch, der sehr sachlich und analytisch sein kann. Von daher kann ich jetzt das Wort Gottes betrachten und meine Meinung mal ganz beiseite schieben. Also auch wenn ich mit meiner Meinung begonnen habe, ist nicht meine Meinung die Grundlage, mit der ich jetzt an die Bibel rangehe, sondern meine Meinung ist beiseite geschoben und wir schauen mal nur auf das Wort Gottes. Ich habe heute 7 Punkte mitgebracht. 7, eigentlich habe ich gelernt, ist das schon zu viel für eine Predigt, weil 7 Punkte können sich die Menschen nicht merken. Von daher, entweder bete ich, der Geist Gottes lässt euch einfach euch das merken, was für euch relevant ist, oder ihr schreibt sie einfach mit, wenn ihr sie später nochmal ansehen könnt, oder beides, oder ihr hört die Predigt nochmal im Internet. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Der erste Punkt ist, es gibt 3 Arten von Liebe. Das Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben und welches Wort dort im Neuen Testament nicht vorkommt, aber in der griechischen Sprache für unser deutsches Wort Liebe existiert, ist das Wort Eros. Das ist die geschlechtliche Liebe. Da geht es um eine leidenschaftliche Sehnsucht, um sexuelles Begehren und um Erotik. Wie gesagt, dieses Wort kommt im Neuen Testament gar nicht vor. Darüber wollen wir heute nicht reden. Ich habe mich halt vorher so gefragt, über was für eine Liebe reden wir überhaupt, wenn die Frage ist, ist Liebe Entscheidung oder Gefühl? Und was ist überhaupt Liebe? Das zweite Wort, was es im Griechischen für Liebe gibt, ist Philio oder auch Philia. Das ist die menschliche Liebe. Das ist eine Liebe, die bezeichnet, dass man jemanden lieb hat, jemandem wohlgesonnen ist. Und die kann aber auch hingehen bis zum Küssen und Liebkosen als Zeichen von herzlicher Verbundenheit. Also so ein freundschaftlicher Kuss wie von Vater zu Tochter zum Beispiel oder Vater zu Kind, Mutter zu Kind. Ich habe herausgefunden, dass das Wort Philio in der Bibel oft verwendet wird für die Liebe Gottes des Vaters zu Jesus und auch für die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Und dann das dritte, viele von euch kennen das wahrscheinlich schon, das dritte Wort für Liebe im Griechischen ist Agape oder Agape. Pao kann es auch sein. Das ist die echte, tiefe, sich selbst aufopfernde Liebe, die Liebe Gottes zu den Menschen. Weshalb auch Jesus für uns starb. Und mit dieser Liebe sollen wir sogar auch unseren Nächsten lieben. Darauf komme ich noch mehr zurück. Und wenn ich heute über das Thema rede, ist Liebe eine Entscheidung oder ein Gefühl? Das Hauptthema wird sich euch jetzt eingeprägt haben, so oft wie ich es gesagt habe. Wenn ich darüber heute rede, dann möchte ich in erster Linie über die göttliche Liebe reden, weil ich glaube, dass das die ewige, beständige Liebe ist, über die es eigentlich am meisten Sinn ergibt zu reden. Mein zweiter Punkt ist, dass Liebe eine Person ist. Über die Liebe zu reden, macht meines Erachtens nach überhaupt gar keinen Sinn, wenn man Gott außen vor lassen möchte. Weil das Wort Gottes uns lehrt, dass Gott selbst die Liebe ist. Das lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 8. Da steht, denn Gott ist Liebe. Liebe ist also nichts Abstraktes. Das ist nicht irgendeine Sache, irgendetwas, was man erlernen kann oder sich aneignen kann, sondern Liebe ist eine Person. Liebe ist eine Person. Ich weiß nicht, ob das in euren Verstand oder in euer Herz so richtig reingekommen ist. Ich habe das Gefühl, dass das meinen Verstand übersteigt, was das bedeutet, dass Liebe eine Person ist. Weil wir ja oft sagen, ja, ich habe Liebe, ich habe viel Liebe, habe wenig Liebe, habe keine Liebe. Aber Gott hat nicht Liebe. Gott ist Liebe. Und deswegen hat Gott nicht nur ein kleines bisschen Liebe oder hat ganz viel Liebe, sondern er ist Liebe. Meine These, also manchmal kommt doch noch meine Meinung mit rein, aber wir kommen auch zu Fakten. Meine These ist, ich weiß nicht, ihr könnt mal drüber nachdenken, aber ich glaube, wenn Gott Liebe ist, glaube ich eigentlich, dass Gott sich gar nicht entscheiden muss, dich zu lieben, wenn wir nur Gott betrachten. Gott, glaube ich, muss sich nicht entscheiden, dich zu lieben, weil Gott ist Liebe. Er kann gar nichts anderes als lieben. Alles, was er denkt, was er sagt, was er fühlt, was er tut, alles ist Liebe. Ob wir das so erkennen, dass das Liebe ist, was er da tut oder nicht, ist vollkommen egal. Er ist Liebe und er kann nicht anders als zu lieben. Das glaube ich. Und als mir diese Gedanken kamen, da lag ich gerade in meinem Bett und habe die dann so aufgeschrieben und schaute aus dem Fenster und es hat geregnet. Und dann ist mir plötzlich dieser Gedanke gekommen, die Sonne war ja nicht zu sehen, aber ich musste plötzlich an die Sonne denken. Und ich dachte, das ist doch erstaunlich. Die Sonne, die kann gar nicht regnen. Die Sonne ist die Sonne, die kann nur scheinen. Und die Sonne hat eine große Wärme oder ist eine große Hitze, sie kann auch keine Kälte produzieren. Die Sonne kann nur Wärme bringen, aber sie kann keine Kälte bringen. Die Sonne ist Licht, ja, das ist das Größte, was sie ist. Licht, sie ist Licht, sie kann keine Dunkelheit hervorrufen. Und das war für mich, als ob das so eine Parallele ist zu Gott, er ist Liebe. Er ist Liebe in Person. Er kann nicht anders als zu lieben. Das glaube ich. Wir kommen da noch ein bisschen näher auf das Thema, wenn ihr jetzt in eurem Kopf schon tausendmal hattet. Aber, da kommen wir noch später zu. Aber mal nur Gott betrachtet. Er ist Liebe. Und wir lesen ja auch in Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Da hat Gott echt was mit der Sonne gemeinsam. Er ist Licht. Da gibt es keine Dunkelheit. Und die Sonne vergeht vielleicht irgendwann, wenn diese ganze Weltgeschichte hier vergehen wird. Aber Gott wird nie vergehen. Und bei ihm gibt es nicht mal eine Veränderung. Er ist immer derselbe. Von daher meine These: Gott muss sich nicht entscheiden, dich zu lieben. Gott ist Liebe und er kann nicht anders als zu lieben. Im Jahr 2017 war Colin Urquhart an der Sommerbibelschule im Glaubenszentrum. Der hat über das Thema gepredigt, Gott hat dich schon immer geliebt. Und diese Predigt habe ich mir extra nochmal besorgt und mir angehört. weil ich weiß, dass diese Predigt mich damals voll fasziniert hat und ich bei diesem Predigtthema sofort daran denken musste. Colin Urquhart, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wer von euch kennt ihn? Wow, ziemlich viele. Sehr gut. Der hat eine Bibelschule in England und der steht seit über 50 Jahren schon im geistlichen Dienst, hat auch schon in über 40 Ländern gedient und ist ein sehr bibelfundierter Sprecher, meiner Meinung nach, der auf Basis der Bibel aber auch sehr gerne mal provokante Aussagen macht. Und in dieser Predigt hat er die provokante Frage gestellt, wo in den Lehren Jesu im ganzen, in der ganzen Bibel, findest du jemals, dass Jesus zu einem Menschen sagt, ich liebe dich? Und Colin spricht dann darüber, dass wir Menschen so häufig sagen, Gott liebt dich. Aber, dass wenn man es genau nimmt, das gar nicht biblisch ist. Weil du es nirgends finden kannst in der Bibel, dass Gott zu einem Menschen sagt, ich liebe dich. Also, dass Jesus zu einem Menschen sagt, ich liebe dich, als er hier auf dieser Erde war. Und ist ja eine sehr provokante Aussage. Man denkt dann sofort, hey, natürlich liebt Gott uns. Wie kannst du denn sowas sagen? Natürlich kann ich auch zu Silvia sagen, Gott liebt dich. Aber worauf Colin hinaus möchte, kurzer Einschub, es gibt Übersetzungen, in denen manche Verse doch sagen, ich liebe dich im gewissen Sinne, aber müsste man natürlich immer den Grundtext betrachten. Colin sagt, dass in der Heiligen Schrift immer in der die Rede ist von, ich habe dich geliebt. Und dann gibt es viele Bibelverse, ich habe da selber studiert und habe so viele Bibelverse gefunden, wo das tatsächlich bestätigt wird, was er gesagt hat. Und beginnen möchte ich damit Johannes 3, Vers 16, dem ganz bekannten Vers. Jeder kennt ihn wahrscheinlich, der hier sitzt, aber ich weiß nicht, ob es uns bewusst war, so richtig bewusst, dass es in der Vergangenheit steht. Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also Gott hat die Welt geliebt. 1. Johannes 3, Vers 16 finde ich voll lustig, dass es einmal Johannes 3, Vers 16 und dann 1. Johannes 3, Vers 16 ist. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. In diesem Vers bringt so stark zum Ausdruck, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, das ist ein Zeichen seiner Liebe. Er hat das nicht gemacht aus Pflicht oder aus Mitleid. Vielleicht beinhaltet Liebe manchmal Mitleid, aber Liebe war seine Motivation, sein Leben für uns hinzugeben. Das steht dort immer in der Vergangenheit. Gott hat uns geliebt. Es gibt so viele Verse, aber ich musste meine Bibelverse ein bisschen reduzieren, damit ich euch nicht zu sehr bombardiere. Ich habe schon so viele selektiert und ich dachte, oh nein, diese Verse sind so toll und ich kann sie nicht alle vorlesen. Aber egal. Und dass das in der Vergangenheit steht, das glaube ich, hat eigentlich eine viel größere Kraft, als wenn dort in der Gegenwart stehen würde, Gott liebt dich. Weil, wenn es in der Vergangenheit steht, dann bedeutet das zum einen, es war seine Handlung, die seine Liebe bewiesen hat. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, das war der Beweis seiner Liebe. Und er ist ans Kreuz gegangen, das ist ein vollbrachtes Werk, man kann das nicht rückgängig machen und man kann es auch nicht wiederholen. Jesus selbst hat in Johannes 15, Vers 13 gesagt, größere Liebe hat niemand als die, das sein Leben lässt für seine Freunde. Das bedeutet, seiner eigenen Aussage nach, kann niemand eine größere Liebe haben als die, die er hat, nämlich, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und das zeigt ganz eindeutig, dieser Akt, dass er sein Leben für uns gelassen hat, ist der Beweis seiner Liebe. Das war er hat seine Liebe damit vollbracht im gewissen Sinne. Und wenn davon in der Vergangenheit gesprochen wird, dann bedeutet das, egal ob du dich heute geliebt fühlst oder nicht, er hat dich schon geliebt, als er ans Kreuz gegangen ist. Egal ob du heute einen super Tag hast und alles erfüllst, was du dir vorstellst, oder ob du heute total versagst, er hat dich geliebt. Egal ob du dich gut verhältst oder schlecht verhältst. Er hat dich geliebt. Und deine Performance hat keinen Einfluss darauf, ob er dich liebt oder nicht, sondern er hat dich bereits geliebt. Und darauf hast du keinen Einfluss. Du konntest vorher nichts Gutes dafür tun. Du kannst auch jetzt nichts Gutes dafür tun, sondern es ist ein Fakt, dass er dich schon geliebt hat. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren und damit seine Liebe bewiesen hat, dann wird er dich jetzt nicht weniger lieben, wenn du versagst. Seine Liebe bleibt auch immer die gleiche. Denn in Hebräer 13, Vers 8 lesen wir ja auch, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Wenn er dich damals mit der größtmöglichen Liebe geliebt hat, als er sein Leben hingegeben hat, dann liebt er dich heute immer noch genauso. Aber das finde ich so stark an dieser Aussage in der Vergangenheit. Er hat dich geliebt, es ist unumstößlich, du kannst es nicht verändern und es kann niemand dran rütteln, aber er liebt dich heute immer noch. Und in Jeremia 31, Vers 3 liest man das ja auch. Das ist so cool, dass das schon im Alten Testament vorkommt. Da steht, von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade, mit ewiger Liebe. Also auch wenn es immer in der Vergangenheit steht, es hält ja heute immer noch genauso an, aber seine Tat hat es bewiesen. Und deswegen ist der dritte Punkt, dass Liebe Handlung ist. Also erster Punkt, es gibt die verschiedenen Arten von Liebe. Zweiter Punkt, Liebe ist eine Person. Dritter Punkt, Liebe ist Handlung. Und wir finden im Wort Gottes, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 18, auch diese Anweisung, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Er sagt nicht, lasst uns nicht nur mit Worten lieben und nicht nur mit der Zunge lieben. Er fügt da kein Nur ein, sondern er sagt, lasst uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern lasst uns lieben in Tat und Wahrheit. Und wie weit sind wir oder wie weit bin ich manchmal davon weg? Also ich habe zwar das Gefühl, jemanden zu lieben und ich sage dem auch, ich liebe dich oder ich habe dich lieb, aber dann liebe ich mit den Worten. Die Frage ist ja, entsprechen meine Taten dieser Liebe? Und das möchte ich wieder ganz neu mal in den Fokus ziehen, dauerhaft. Nicht mit den Worten zu lieben, sondern mit der Handlung. Und er formuliert das ja hier in der Befehlsform, lasst uns lieben. Und dadurch kommen wir, ist eine gute Überleitung zu dem vierten Punkt, was ich herausgefunden habe, ist, dass es in der Bibel ganz deutlich wird, dass Liebe ein Gebot ist. Das liest man schon im Alten Testament in 5. Mose 6, Vers 4 und 5. Da wird dieses Gebot der Liebe gegeben. Da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist eine Anweisung, das ist ein Gebot, ein Gesetz des Herrn. Du sollst den Herrn lieben. Jesus zitiert diesen Vers aus dem Alten Testament auch, wenn man im Neuen Testament nachliest. Und er fügt sogar noch ein zweites Gebot hinzu. Also er sagt, das ist das erste Gebot. Das zweite Gebot ist diesem ersten Gebot vergleichbar, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot, sagt er. Genau, da findet man es auf der zweiten Folie. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist also das zweite Gebot, was Jesus hinzufügt. Dann es gibt so viele Verse darüber, ich habe versucht, mich auf die besten zu beschränken. Johannes 13, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, da haben wir das wieder, das sagt Jesus aber bevor er ans Kreuz gegangen ist, ist auch interessant, da sagt er schon, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Genauso Johannes 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Wieder in der Vergangenheit. Habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist so krass. Er sagt, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wieder diese Anweisung. Bleibt in meiner Liebe. Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Jesus wiederholt sich da sehr, sehr oft. Und das ist so auffällig, wie oft Jesus diese Aufforderung gibt, dass wir lieben sollen und sogar, dass wir lieben sollen, so wie er uns geliebt hat. Das zeigt mir, dass wir scheinbar eine richtig große Verantwortung haben, zu lieben. Wenn Jesus uns diesen Befehl gibt, dass wir lieben sollen, dann scheint es ja irgendwie in unserem Verantwortungsbereich zu liegen, ob wir lieben oder nicht. Also scheint es sehr deutlich was damit zu tun zu haben, dass wir eine Entscheidung treffen können für die Liebe. Der fünfte Punkt, den ich herausgefunden habe, ist, dass Liebe gehorsam ist. Ich habe gerade die Verse aus Johannes 15 zitiert, 9 und 12, wo es darum ging, dass wir lieben sollen. Und Jesus sagt zwischen Vers 9 und Vers 12, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und da drückt er aus, wenn wir seine Gebote halten, dann bleiben wir in seiner Liebe. Das gleiche drückt er aus in Johannes 14, Vers 21, da sagt er, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Und dann im Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Vers 24, wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Also ganz deutlich, was bedeutet es zu lieben? Es bedeutet, seine Gebote zu halten. 1. Johannes 5, Vers 2 und 3, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ein lustiger Vers oder ein beängstigender, ich weiß nicht, aber seine Gebote sind nicht schwer. Als ich heute Morgen diesen Vers nochmal gelesen habe, ist mir so ein Licht aufgegangen. Eigentlich ist das der Kernvers der ganzen Predigt, behaupte ich mal. Wenn wir nämlich über das Thema sprechen, ist Liebe ein Gefühl oder eine Entscheidung? Diese Frage stellen wir ja wahrscheinlich, weil es uns darum geht, dass wir unsere Mitmenschen lieben wollen. Und oftmals fühlen wir uns nicht so richtig danach, aber wir wollen es ja schon. Also entscheiden wir uns mal dafür vielleicht. Also das ist jetzt mal meine Unterstellung. Und wie liebe ich denn meine Mitmenschen? Ja, vielleicht indem ich denen was Nettes sage und indem ich denen die Tür aufhalte oder indem ich denen ein Geschenk mache oder sie ermutige. Und das Interessante ist, dass hier der Schlüssel ist, wie wir unsere Geschwister oder auch nichtgläubige Menschen lieben können oder überhaupt, was das Zeichen dafür ist, dass wir sie lieben, nämlich wenn wir Gott lieben und seine Gebote lieben. Dieser Aussage nach kann eigentlich jemand, der Gott nicht liebt und der seine Gebote nicht hält, kann gar nicht seine Mitmenschen wirklich lieben. Könnt ihr mir folgen? In Deutschland sitzen immer alle so da. Und niemand sagt was. Man weiß gar nicht, ob ihr es versteht, was ich meine. So den Vers werdet ihr schon verstehen, aber ob ihr so im tieferen Verständnis versteht, was ich meine. Ob es euch interessiert, ob ihr noch wach seid. Bei manchen gehen manchmal so die Augen ein bisschen zu. Aber das ist bestimmt nur Konzentration. Okay, also wir lieben unsere Mitmenschen, wenn wir Gott lieben und wenn wir seine Gebote halten. Ja, wenn das so funktioniert, dann will ich mich ganz stark damit beschäftigen, meine Beziehung zu Gott zu stärken, ihn zu lieben, seine Gebote zu halten durch seinen Geist, aber genau, und dadurch dann auch meine Mitmenschen zu lieben. Und jetzt möchte ich aufgehen auf euer Aber. Dass ihr vielleicht in euch hattet, als ich gesagt habe, ich glaube, dass Gott, weil er Liebe ist, sich nicht für uns, nicht entscheiden muss, uns zu lieben. Denn wenn wir jetzt Jesus betrachten, der ja als Gott und Mensch auf diese Erde gekommen ist, dann sehen wir, dass es bei ihm wirklich eine Entscheidung war. Es war für ihn als Mensch und Gott eine Entscheidung, den Willen Gottes zu tun. Will ich jetzt nicht die ganzen Verse vorlesen, aber wir lesen ja im Philipperbrief, dass Jesus gehorsam wurde bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Obwohl dieser Tod am Kreuz eine Entäußerung seiner selbst war, obwohl er entstellt war, dass er einem Menschen nicht mehr ähnlich sah oder man konnte nicht mehr richtig erkennen, dass er ein Mensch war, weil er so entstellt war durch die Folter, die er erlitten hat. Und sich dafür zu entscheiden, diesen harten Weg zu gehen, und das finde ich spannend, in diesem Moment ist er Gott, aber er ist auch ein Mensch mit einem leiblichen Körper, der Schmerzen erleben wird. Und das war für ihn eine Entscheidung. Matthäus 26 sagt das oder zeigt das. Da geht es nämlich darum, Matthäus 26 lese ich nicht ganz vor, ich lese lieber gleich Lukas 22 vor, Hannes. Und zwar geht es ja darum, dass Jesus, bevor er ans Kreuz gehen sollte, lesen wir halt im Wort Gottes, dass er betrübt wurde, ja, betrübt bis zum Tod und dass es ihm sehr graute. Also er hatte richtig Angst vor diesem Weg, ans Kreuz zu gehen, und Lukas 22 drückt diese Emotionen ganz stark aus. Da steht, dass Jesus sich von seinen Jüngern losriss, ungefähr einen Steinwurf weit, niederkniete und betete. Und er sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Wenn mir jetzt irgendjemand erzählen wollen würde, dass Jesus sich nicht dafür entscheiden musste, den Willen Gottes zu tun, seines Vaters, und diesen Weg zu gehen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Wenn man das hier liest, das hat ihn richtig stark ergriffen. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, das ist so die höchste Form von menschlicher Angst oder menschlichem Grauen. Und sogar ein Engel kam vom Himmel und stärkte ihn. Das ist sehr krass, finde ich. Von daher, für Jesus, der da nicht nur Gott war, sondern gleichzeitig Mensch, war es eine Entscheidung, den Willen seines Vaters zu tun. Und von daher könnte man jetzt hinzufügen, ich glaube, dass Gott an sich sich nicht entscheiden muss, uns zu lieben, weil er uns schon immer geliebt hat. Aber Jesus in Person als Mensch auch auf dieser Erde musste sich entscheiden. Und wenn er das musste, wie viel mehr müssen wir selber das dann auch tun? Liebe ist definitiv auch eine Entscheidung. Wenn Liebe gehorsam ist, man sieht das, man weiß das, als man selber Kind war. Ja, man kann sich entscheiden, will ich meinen Eltern gehorchen oder nicht. Wenn ich das jetzt so stark betone, dass Liebe etwas mit einer Entscheidung zu tun hat und mit unserer Verantwortung, uns dafür zu entscheiden, dann möchte ich es keinesfalls versäumen, zu betonen, dass Liebe eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Passt jetzt auch wieder super dazu, dass wir ja die Frucht, den Granatapfel heute haben. Also Liebe ist eine Frucht. Und das lesen wir in Galater 5, Vers 22. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Steht ja im Singular da, die Frucht des Geistes aber ist. Und dann folgt in unserer deutschen Übersetzung eine lange Aufzählung. Als ich mit meinem Freund über das Predigtthema geredet habe, hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass er mal eine Predigt über diesen Vers gehört hat und dass es in dieser Predigt darum ging, dass es eigentlich nicht korrekt ist, da lauter Kommas zwischenzusetzen, sondern dass es eigentlich bedeutet, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und dann kommt eine Aufzählung, worin die Liebe besteht, nämlich, dass die Liebe in der Freude, im Frieden, in Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung besteht. Ergibt für mich Sinn, besonders wenn ich das mit 1. Korinther 13 abgleiche. Und dann finde ich, passt es noch besser zu dem Granatapfel, weil der Granatapfel ist ja eine Frucht, das ist die Liebe. Und wenn du diesen Granatapfel aufmachst, da sind dann ja diese ganzen kleinen Granatapfelkerne drin. Und so stelle ich mir das bildlich vor mit der Liebe. Die Liebe ist diese ganze Frucht und diese Liebe zeigt sich in Freude, in Frieden, in Langmut, in Selbstbeherrschung, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue und in Sanftmut. Und yes, wenn wir lesen, dass das die Frucht des Geistes ist, dann bedeutet das gleichzeitig, die Liebe ist keine Frucht des Fleisches, die Liebe ist keine Frucht des menschlichen Seins, sondern die Liebe ist die Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes. Und die Liebe Christi ist die einzig wahre, ewige, verlässliche, beständige Liebe, die wir aus uns heraus, die wir Menschen sind, nicht produzieren können. Wir aus uns heraus können mit dieser Liebe gar nicht lieben. Das heißt ja auch in 1. Johannes 4, Vers 19, dass wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also es geht nicht mal darum, unseren fehlerhaften Mitmenschen zu lieben, ob wir das aus eigener Kraft können, sondern es geht darum, den vollkommenen guten Gott, der nur gut zu uns ist, selbst den können wir gar nicht einfach aus uns heraus selbst lieben, sondern wir können ihn nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn Jesus uns immer wieder befiehlt, dass wir unseren Mitmenschen lieben sollen, so wie er uns geliebt hat, dann frage ich mich, wieso gibt er uns so einen Befehl, wenn es so offensichtlich ist, dass wir das gar nicht können? Die Verse, wo er das sagt, stehen ja zum Beispiel in Johannes 15. Und die allermeisten von euch wissen wahrscheinlich, wie Johannes 15 beginnt, oder? Worum geht es am Anfang von Johannes 15? Okay. Hannes eilt mir voraus. Ich habe die Uhr im Blick. Das war indirekte Kommunikation. Spaß. Also es geht um den Weinstock. Ihr hättet es aber gewusst, oder? Es geht um den Weinstock. Und an dieser Stelle merkt man wieder, wie wichtig der Kontext ist, finde ich. Jesus sagt nicht einfach im Vers 9, liebt so, wie ich euch geliebt habe. Sondern was hat er denn vorher gesagt? Ja, vorher hat er gesagt, ich, also Jesus, bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und dann springen wir in Vers 4, da sagt er, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das sind die Dinge, die er sagte, bevor er den Befehl gegeben hat, liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist, die Verse davor sind der Schlüssel, wie wir das können. Nämlich nicht, indem ich mich ganz doll anstrenge und ganz viel versuche, freundlich zu sein. Es ist nicht schlecht, das zu tun, aber das ist nicht die wahre Liebe Gottes an sich, sondern der Schlüssel, um so lieben zu können, wie er uns geliebt hat, ist, in ihm zu bleiben, mit ihm verbunden zu bleiben, ihn durch uns wirken zu lassen, sodass der Heilige Geist das durch uns tun kann. Und Jesus will das durch uns tun. Er sagt ja, wir können gar keine Frucht bringen, außer wenn wir an ihm bleiben. Wir können diese Frucht der Liebe nicht produzieren aus uns selbst heraus. Nur wenn wir mit ihm verbunden bleiben und wir in ihm und er in uns bleibt, dann können wir diese Frucht in uns tragen und weitergeben. Liebe hat also etwas mit Gemeinschaft zu tun. Wenn wir mit Jesus Christus Gemeinschaft haben, dann beeinflusst uns das ja. Ich habe ja jetzt seit über einem Jahr einen Freund und ich habe viel Gemeinschaft mit dem und ich merke schon, was das für einen Einfluss auf mich hat. Wie gesagt, ich bin ein sehr analytisch denkender Mensch. Ich analysiere dann, oh, was sind dann da plötzlich für neue Wörter in meinem Vokabular? Und was für eine neue Grammatik, er ist Schwabe, die ich immer noch versuche von mir fernzuhalten, weil ich mag das korrekte Hochdeutsch. Und nicht nur das, sondern ganze Denkweisen und Themen, die mich beschäftigen. Und das prägt mich so sehr, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Dann merke ich auch, wo habe ich mich vielleicht so verändert, wie ich mich eigentlich gar nicht verändern will. Oder wo habe ich mich voll stark positiv verändert, so wie ich mir das gewünscht habe. Zum Beispiel ein bisschen entspannter zu sein, geduldiger zu sein, alles ein bisschen lockerer zu sehen. Also nicht alles, aber vieles im Leben, was man eh nicht so ändern kann. Ne? Ein bisschen mehr Spaß zu haben und Freude zu haben. Er ist halt, das ist ihm sehr wichtig. Er ist mehr so der Initiative-Typ und wo es mehr auf Lebensqualität ankommt und tut mir doch auch gut, so ein bisschen. Ja, also ich will nicht zu weit vom Thema abschweifen, aber es hat etwas mit Gemeinschaft zu tun. Wenn wir mit Jesus Christus Gemeinschaft haben und seine Stimme hören, seine Denkweisen im Wort Gottes sehen, wie denkt Jesus, wie betrachtet er die Welt, wie sieht er andere Menschen, wie geht er mit ihnen um, das alles wird uns prägen. Also lasst uns Gemeinschaft mit ihm haben, was wir ansehen, in dieses Ebenbild werden wir verwandelt. Gibt auch einen Bibelvers dazu, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Und zweitens, glaube ich, hat es etwas mit Vertrauen und Hingabe zu tun. Wenn wir wollen, dass wir in Jesus Christus bleiben und dass er in uns bleibt, dann hat das auch etwas damit zu tun, dass wir uns ihm hingeben und dass wir nicht festhalten an unseren eigenen Dingen und die durchboxen wollen. Zum Beispiel, ich denke, ich will kein komisches Beispiel bringen, ich lasse das besser, aber auf jeden Fall ihm zu vertrauen, er weiß es besser als ich. Nicht meinen eigenen Stolz festzuhalten und ich bin ja so toll und ich weiß, was gut ist. Nein, sondern Gott, ich vertraue dir, du weißt, was richtig ist. Und wenn wir uns ihm hingeben, dann hat er freie Bahn, durch uns zu wirken, durch seinen Heiligen Geist. Und dann komme ich zum letzten Punkt, der sehr, sehr ermutigend ist. Wir lesen darüber im Römer 5, Vers 5, nämlich, dass die Liebe fließt. Die Liebe ist sozusagen eine Flüssigkeit, könnte man veranschaulichen, die fließt. Römer 5, Vers 5 sagt, dass die Hoffnung, genau, das ist jetzt so ein bisschen aus dem Satz heraus, aber die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das bedeutet, wie dieser Vers sagt, die Liebe Gottes, diese Agape-Liebe, die ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Wenn du ein Kind Gottes bist und den Heiligen Geist empfangen hast, dann ist diese göttliche Liebe in dein Herz ausgegossen. Brauchst du das nicht irgendwie verdienen oder erarbeiten, sondern der Heilige Geist gießt diese Liebe in dein Herz aus und er gießt die nicht in dein Herz aus, damit die einfach nur in deinem Herzen drin bleibt, sondern diese göttliche Liebe hat es zur Eigenschaft, dass sie weiterfließt. Möchte. Sie bleibt nicht in dir drin wie in so einem Gefäß, so ein halb voller Becher oder so. Nein, sondern wenn du dir einen Becher anguckst, dann, wenn du jetzt ein Becher wärst, dann wäre es so, dass Gott den so voll gießen möchte, dass das oben rüberläuft und das Wasser oder die Flüssigkeit, in dem Fall die Liebe, weiterfließt zu anderen Menschen. Und dann ist das nämlich nichts Anstrengendes mehr. Dann ist das nicht, dass du dich quälen musst, jetzt mal einen Tropfen Liebe weiterzugeben. Nein, sondern diese Liebe ist ausgegossen in unser Herz und Gottes Ziel ist, dass sie rausfließt aus uns zu den Menschen hinaus. Wir haben auch von diesem Liebesstrom gesungen in dem einen Lied. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, dass wir da über einen Liebesstrom gesungen haben. Aber dieser Strom der Liebe soll die Welt erreichen, dass die Menschen mit Gottes Liebe in Berührung kommen, die Wahrheit erkennen und gerettet werden. So, zum Abschluss möchte ich das einfach nochmal kurz auf den Punkt bringen, weil es eben jetzt so viele Punkte waren, was mein Fazit dazu ist. Das eine ist, ja, Liebe ist eine Entscheidung. Jetzt nicht nur meine Meinung, sondern laut Wort Gottes. Liebe ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, gehorsam zu sein. Es ist eine Entscheidung, Gottes Willen zu tun. Es ist eine Entscheidung, in ihm zu bleiben, sich ihm hinzugeben, ihn an uns arbeiten zu lassen, auch wenn das mal wehtut, und uns verwandeln zu lassen in sein Ebenbild. Wenn wir mehr verwandelt werden in sein Ebenbild, dann heißt das letztendlich eigentlich Liebe werden. Das finde ich so cool. Ich sehne mich so sehr danach, Liebe zu werden. Dass Menschen, wenn sie mich sehen, dass sie Liebe sehen. Danach sehne ich mich. Und es hat also viel mit unserer Liebe, hat viel mit unserer Entscheidung und mit unserer Verantwortung zu tun. Aber es bleibt nicht nur bei einer Entscheidung. Und jetzt möchte ich euch auch sagen, wie ich das aus der Bibel entnehme, dass Liebe auch etwas mit Gefühlen zu tun hat. Ich bin nämlich der Meinung, dass wahre Liebe nicht so ist, dass sie vorne rum lächelt, aber hinterm Rücken die Augen verdreht. Oder nehmen wir mal an, ich stehe so, jemand von euch sagt, zum Beispiel meine Mutter sagt, Sündje, kannst du mal bitte die Milch von hinten holen? Und ich denke so hinter dem Rücken so, oh, und stöhne aber nicht laut, sondern drehe mich um. Ja klar, das mache ich doch gerne. So, das glaube ich, ist zwar dann eine gute Entscheidung gewesen, ihr diesen Gefallen zu tun und ihr zu gehorchen, ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ich will gar nicht an der Entscheidung rummeckern. Die Entscheidung ist super. Da gibt es ja sogar auch so ein Gleichnis, ne? Wo jemand sagt, ich komme arbeiten, kommt aber nicht. Und jemand sagt, ich komme nicht arbeiten, aber kommt. Und der hat dann, ne, ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, dass Gottes Ziel mit uns eigentlich ist, dass wir nicht nur diese richtige Entscheidung treffen, ja, okay, ich mach das, sondern dass auch unser Herz und unser ganzes Sein mit dabei ist und nicht so eigentlich genervt, aber ja, ich mach das. Und das merke ich, dass das bei mir so ein Prozess ist, mich dafür zu entscheiden. Da bin ich schon richtig gut drin, glaube ich wirklich, dass ich oftmals so gut religiös bin, dass ich mich immer gut entscheide, nicht immer, aber dass ich mich sehr oft gut entscheide. Aber ich sehne mich so sehr danach, dass auch mein Inneres in dieser Liebe drin ist. Und dass das verbunden ist mit Gefühlen, diese Liebe, das sieht man im 1. Korinther 13 so gut. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt vorlesen müsste, weil ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Aber ich finde, dass das Sinnbild dafür ist, dass Liebe auch etwas mit Gefühl zu tun hat. Weil da ja steht, die Liebe ist langmütig und gütig. Langmütig ist ja ein etwas veraltetes Wort. Das könnte man ersetzen mit geduldig. Die Liebe ist geduldig. Was ist denn Geduld? Wikipedia sagt dazu, dass sich jemand als geduldig erweist, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Diese Fähigkeit ist eng mit der Hoffnung verbunden. Geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten, Leiden oder lästige Situationen mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Das sagt Wikipedia zum Thema Geduld. Fand ich interessant, weil Geduld hat natürlich was mit meinen Emotionen zu tun. Sonst, also Geduld bezeichnet es ja, dass man einen schwierigen Umstand oder etwas Unangenehmes ertragen kann. Also hat das was mit Gefühl zu tun. Dann sagt der 1. Korinther 13 ja, die Liebe beneidet nicht. Klar, Neid hat was mit Gefühlen zu tun. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Also wenn Erbitterung nichts mit Gefühlen zu tun hätte, dann wüsste ich es auch nicht. Und so geht es immer weiter im 1. Korinther 13. Und das zeigt mir auf, dass man die Liebe auf gar keinen Fall trennen könnte von Emotionen. Das hat was mit Emotionen zu tun. Und ich wünsche mir für mich selber und genauso für jeden anderen von euch, vielleicht seid ihr ja schon fast vollendet an diesem Punkt, aber ich wünsche es mir für euch genauso, dass wir uns nicht nur für das Richtige entscheiden, sondern dass wir mit unserem ganzen Herzen und mit unserem ganzen Sein dahinter stehen. Und das ist, glaube ich, ein Werk des Heiligen Geistes, was wir selber gar nicht tun können. Ich merke das, ich will nicht ungeduldig sein, ich will nicht genervt sein von Menschen oder von Situationen, aber ich aus mir selbst heraus schaffe es gar nicht. Und deswegen mein Wunsch für uns alle, dass wir das erleben, wie der Heilige Geist uns dort verändert und uns weiterführt. Dazu würde ich noch kurz beten. Wenn wir in der Schule wären, ne, dann würde ich euch jetzt eine Hausaufgabe geben. Wir sind ja nicht in der Schule, aber ich lege es euch trotzdem ans Herz. Und zwar zu dem Thema kann man super noch den ganzen ersten Johannesbrief lesen zum Thema Liebe. Der ist sehr schwer zu verstehen, finde ich, so wie mit deine Gebote sind nicht schwer, denkt man ja manchmal so, ja, aber gut, Kontext, wenn der Heilige Geist das macht, dann ist es wirklich nicht schwer, dann macht es ja der Heilige Geist. Aber lest mal den ersten Johannesbrief zum Thema Liebe, das ist so berührend, beeindruckend, faszinierend, keine Hausaufgabe, aber Ich lege es euch ans Herz. Okay. Dann bete ich noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du die Liebe in Person bist und dass du dich uns offenbart hast durch Jesus Christus, dass du deine Liebe sogar unter Beweis gestellt hast, obwohl du das gar nicht nötig gehabt hättest, aber du hast uns deine Liebe bewiesen dadurch, dass du Jesus dein Leben für uns hingegeben hast. Und ich danke dir für all das, was du durch dein Werk am Kreuz für uns erwirkt hast, dass wir deine Kinder heißen dürfen, Vater, und es auch wirklich sind, dass wir gerecht gesprochen sind, gereinigt und geheiligt sind durch dein Blut, Jesus. Danke, dass wir dein Eigentum sind und dir gehören. Danke, dass du am Kreuz uns vollkommen wiederhergestellt hast, dass du am Kreuz uns Heilung gebracht hast, uns Wiederherstellung gebracht hast, dass wir durch deine Striemen heil geworden sind. Und wir sehnen uns danach, dass wir das auch hier auf dieser Erde schon wirklich sehen und erleben können, dass du alles wiederhergestellt hast. Und dass unsere Körper nicht mehr diesem Leid dieser Welt unterworfen sein müssen, sondern dass wir hineinkommen dürfen in dein vollendetes Werk. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, in uns weiter wirkst, dass du uns Offenbarung schenkst, da wo wir Selbsterkenntnis brauchen, da wo wir einfach auf die Knie gehen müssen und uns dir hingeben müssen. Bitte tu du das in uns, du siehst, dass wir das selber nicht können. Und bitte bring du uns zur Vollendung in deiner Liebe, Jesus. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen, dass du durch uns dich den Menschen zeigen kannst. Wir danken dir, dass du uns als Botschafter auf diese Erde gesetzt hast. Und ich segne jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, in deinem wunderbaren Namen, Jesus, für die kommende Woche und natürlich auch darüber hinaus, dass wir das erleben, mit dir Gemeinschaft zu haben, in deiner Nähe zu sein und verwandelt zu werden in dein Ebenbild. Bitte hilf, dass wir nicht nur gute Entscheidungen treffen, sondern dass unser Herz verändert ist. Dass wir von Herzen lieben können mit der Liebe, mit der du uns geliebt hast. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.